Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute von Marc schon eine wunderbare Botschaft gehört. Harre auf dem Herrn. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir in einer Zeit voller Unsicherheiten, voller Zukunftsängste es dringend nötig haben, eine Perspektive, eine Hoffnung zu haben. Deswegen kommen wir hier auch zusammen, dass wir auf die Gnade und auf die Güte Gottes und auf sein Wort schauen und uns dadurch auch aufbauen lassen, dass wir zuversichtlich in diese Woche gehen können. Wichtig aber auch ist auch bei dem Harren auf den Herrn, wir sollten uns davor fürchten, dass wir hier auf dieser Erde ein Leben führen, wo wir den Herrn vergessen oder gar auf die Seite schieben. Es gibt auch dieses Lied, es geht ohne Gott. Ja, man kann ein Leben führen ohne Gott, aber es geht in die Dunkelheit. Aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und deswegen ist es immer gut und erbaulich, dass wir hier zusammenkommen, dass wir uns auf Gott ausrichten. Das ist auch ein zentrales Argument in der Bibel. Die Welt ist so böse, wie sie ist. Warum ist die Welt so böse, wie sie gegenwärtig ist? Weil die Welt Gott verlassen hat. Das ist das Zeugnis, was die Bibel uns gibt. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen dumme Dinge tun. Warum die Menschen auf Gott und auf sein Wort nicht hören wollen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Die habe ich gelesen schon letztes Jahr im April im Allgäuer Zeitung. Und da geht es darum, dass eine Engländerin spazieren gegangen ist und auf der Straße etwas gefunden hat, von dem sie gesagt, boah, das Teil muss ich mir besser anschauen und es tut mir jetzt richtig leid darum, das muss ein Igeljunges sein, das um die Zeit ja quasi aufgezogen wird von der Mutter und das muss allein und verlassen zurückgeblieben sein. Und sie ging dann zu diesem Igelkind hin und hat dann geschaut, ob das noch lebt, ob es sich noch bewegt und sie war wohl so erschöpft, dass sie gesagt hat, das nehme ich jetzt mit nach Hause. Stelle es in meine warme Wohnung und gib ihr auch was zum Futtern. Und hat dann einfach auch Essen und was zum Trinken hingestellt, dass dieses Igeljunge einfach auch wieder auf die Beine kommt. Und dann ist sie schlafen gegangen. Am nächsten Morgen hat sie natürlich gleich als erstes nach ihrem neuen Bewohner geschaut und hat festgestellt, dass der sich nicht bewegt. Und dass von diesem Futter überhaupt gar nichts angerührt wurde. Dann hat sie sich natürlich Sorgen gemacht und hat gesagt, was mache ich jetzt? Und sofort hat sie gesagt, da gibt es eine Tierklinik, ich gehe mit diesem Igeljungen jetzt in die Tierklinik. Und schildere der Ärztin alles, was mit diesem Tierkind passiert ist. Und hat eben gesagt, ich habe es versucht, habe ihr die Wärme gegeben, habe sie in eine trockene Schachtel gesetzt, habe ihr Essen und Trinken hingestellt, aber irgendwas stimmt mit dem nicht. Die Ärztin hat sich das alles angehorcht und hat dann gesagt, gut, dann schaue ich es mir mal an. Und hat sofort was festgestellt. Und hat nur einen kurzen Moment gezögert, aber dann hat sie doch zu der Frau gesagt, liebe Frau, das ist kein Igel. Das ist ein Mützenbommel, den Sie gefunden haben. Also ihr im Häkelkreis, wenn ihr mal Mützen macht, dann macht's die gut fest, dass die nicht verwechselt werden. Die Frau war das ganz peinlich, hat dann nichts mehr gesagt und mit rotem Kopf rausgegangen. Und ich bin mir sicher, bei uns im Allgäu würde das nicht passieren. Aber in England hatte doch tatsächlich eine Frau den Mützenbommel mit einem Igel verwechselt. Und ich glaube, dass diese Anekdote uns auch was zum Sagen hat heute. Ich habe die Predigt überschrieben mit die Kunst der Selbsttäuschung. Die Kunst der Selbsttäuschung. Diese Frau hat sich getäuscht, aber sie hat sich auch selber täuschen lassen. Die Kunst der Selbsttäuschung ist die Fähigkeit des Menschen, sich selbst und andere hinters Licht zu führen. Sich selbst und andere zu täuschen. Und wenn du jetzt denkst, dass es eine Kunst ist, die du nicht beherrschst, dann darf ich dich eines Besseren belehren. Das kann fast jeder. Ein jeder von uns hat diese Fähigkeit. Das ist ein allgemeines Phänomen, das ganz tief in unserem Herzen verwurzelt ist. Und oft wenden wir diese Kunst an und unbewusst wird unser Herz in eine Richtung gelenkt, ohne dass du das gleich magst. Und das wird gemacht. Wir lassen uns gerne täuschen von uns selber, weil wir uns schützen wollen, weil wir eine Strategie gegen unangenehme Wahrheiten oder Konflikte brauchen, um die uns davor bewahren. Oder die Selbsttäuschung wird gemacht als Ausrede, unser falsches Tun zu rechtfertigen. Oder, wie vielleicht in diesem Fall, diese Selbsttäuschung, das war notwendig, weil sie ihr Selbstbild, dass sie eine Tierliebhaberin ist, aufbauen wollte. Weil der Alltag um sie herum und die Realität vielleicht so kalt waren. Und so gibt es verschiedene Gründe, warum wir uns selber täuschen. Aber das ist eine Realität. Ein deutscher Schriftsteller hat mal gesagt, er heißt Horst Bruder, von allen Menschen soll man sich selbst am allerwenigsten vertrauen. Das ist etwas, worüber ich mit euch heute auch nachdenken möchte. Wir meinen ja immer, den Menschen allen kann man nicht vertrauen, aber wenn ich selber was erkannt habe, dann stimmt das. Aber von allen Menschen soll man sich selbst am meisten misstrauen. Wir schlagen auf Apostelgeschichte 7 und lesen die Verse von 39 bis 43. Es geht im Apostelgeschichte 7 um die Rede von Stephanus vor dem Hohen Rat, vor 71 Männern, die Rechenschaft von ihm haben wollten, warum er von Jesus Christus spricht. Und er hat eine ausführliche Rede gehalten. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Jetzt gehen wir im Text ein bisschen weiter und lesen die Verse 39 bis 43. Und da steht: Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich. Wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Sie machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Buch der Propheten, habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht habt, sie anzubeten, und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Soweit. Stephanus beklagt vor diesen Männern eine bestimmte Haltung, die vorherrscht. Und es geht um die Kunst der Selbsttäuschung. Und all diese 71 Männer sind dieser Kunst genauso verfallen, dass sie sich täuschen lassen. Und diese Täuschung ist eine Torheit vor Gott, sagt Stephanus. Stephanus macht den Zustand der Männer, aber auch der Zustand der Welt in gewisser Weise von der Tatsache fest, dass Männer und Frauen sich von Gott und von Gottes Wort abwenden. Das kann unbewusst geschehen und doch ist das etwas, was in ihrem Herzen drinsteht. Und die Schrift sagt dazu, dass sie Narren sind, wenn man sich von Gott und seinem Wort abwendet. Ich habe die Predigt in drei Punkte aufgegliedert. Der erste Punkt ist Selbstsicherheit. Da Da geht es um die Torheit der Ablehnung Gottes. Zweiter Punkt, geht es um die Selbstüberschätzung und die Torheit der Götzen, die wir uns machen. Und der dritte Punkt, die Selbstsabotage und die Folgen dieser Torheit. Warum ist es denn dumm, Gottes Wort abzulehnen? Eine berechtigte Frage, oder? In unserem Text haben wir gelesen, dass Israel wendet sich von Mose ab. Und weil sie sich von Mose abgewandt haben, haben sie sich auch von Gott und von Gottes Führung abgewandt. Und wenn wir ehrlich in uns hineinhorchen, dann müssen wir auch fragen, wie oft ignorierst du, wie oft ignoriere ich Gottes Führung, wenn er durch sein Wort oder durch einen Bruder zu dir spricht oder durch eine Schwester. Wie oft wollen wir nichts davon wissen und denken, wir wüssten es doch selber besser. Oftmals liegt es auch daran, dass wir eine völlig falsche Vorstellung haben von dem, was Gott in seinem Wort uns sagt. Dass wir eine falsche Vorstellung haben, was das Evangelium eigentlich von uns fordert. Die Frau in England, wenn sie sich nur besser mit Igel informiert hätte, wie sie Igel ausschauen, wäre sie vielleicht auch nicht so schnell reingefallen. Das Evangelium, so denken viele, verspricht uns, alles in Ordnung zu bringen in deinem Leben. Das Christentum würde alle unsere Probleme lösen. Wenn es Unrecht und Krieg in deiner Nähe gibt, dann wird das Christentum dafür sorgen und Gott dafür sorgen, dass das wegkommt. Das Ziel ist letztendlich, so denken viele Menschen über das Evangelium, die Welt zu reformieren und den Weltfrieden aufzurichten. Ungerechtigkeit auszumerzen und die Gerechtigkeit aufzurichten. Und dann denken natürlich viele Menschen, ja, euer Evangelium, von dem ihr spricht, das verheißt uns doch, Frieden zu bringen und Kriege aufzulösen. Es soll doch ein Friedensbotschaft sein. Aber wisst ihr, 2000 Jahre schon seid ihr Christen damit beschäftigt, dieses Evangelium zu verkünden hier auf Erden. Und was stellen wir fest? Krieg und Chaos. Mit eurem Evangelium, mit eurem Christentum kann irgendwas nicht stimmen. Und verurteilen das, sie lehnen das ab. Und dabei sind sie einem Missverständnis reingefallen. Es geht im Evangelium nicht darum, dass das Evangelium die Welt reformieren will. Das Evangelium will auch nicht den Weltfrieden aufrichten. Die Botschaft des Evangeliums ist viel radikaler. Das Evangelium möchte, dass Frauen und Männer aus dieser kaputten Weltsystem herausgerettet werden und versetzt werden in ein Reich, das Reich Gottes und seines lieben Sohnes. Das sagt Kolosser 1, Vers 13. Und Jesus lehrt auch nicht, dass er den Weltfrieden hier auf Erden aufrichten wird in unserer gegenwärtigen Zeit, sondern er sagt, in der Welt, da habt ihr Bedrängnis. Bedrängnis kommt von Krieg und Streitigkeiten. Und der Herr Jesus sagt, das wird vorherrschen, das wird's geben. Und er geht so weit, dass er sagt, ihr werdet von Krieg und Kriegsgerüchten hören. Matthäus 2. Gott hat nie verheißen, diese Welt in Ordnung zu bringen. Das ist ein Missverständnis, was die Menschen oft haben. Und dann gibt es noch ein anderes Missverständnis. Eine falsche Vorstellung vom Evangelium ist auch, das Evangelium ist in gewisser Weise ein soziales Programm, eine soziale Reformation. Da steckt eine Lehre drin. Wenn wir die nur umsetzen, dann geht's uns allen besser. Es ist eine ethnische Lehre und die muss gepredigt werden. Die Menschen müssen von der Bergpredigt hören. Wenn sie nur die Bergpredigt hören, wie man mit Menschen umgehen soll, dann wird die Welt besser. Um das umzusetzen, wir wollen das Reich Gottes hier auf Erden errichten. Und deswegen werden wir Programme ins Leben rufen. Soziale Programme, damit es den Menschen besser wird. Das versuchen die Muslime auch, indem sie den Kalifat gründen. Und in gewisser Weise denken viele, so ist es auch mit dem Evangelium. Die Lösung ist dann, wir müssen gucken, dass wir die Menschen richtig erziehen, dass sie die richtige Ausbildung kriegen, dass sie die richtige Wissen kriegen, damit sie das Leben hier auf Erden verbessern, damit die Welt besser wird. Aber wenn wir uns den Text von heute anschauen, wenn wir schauen, was Stephanus analysiert, wie die Welt ist, dann stehen wir ganz auf einem anderen Grund. Der Mensch ist unfähig, der Lehre des Evangeliums zu gehorchen. Das sieht man bei Israel schon. Als Mose ihnen die Gebote gegeben hat, lehnten sie Mose und die Gebote ab. Sie waren ungehorsam. Woher kommt das? Vom Sündenfall, sagt uns die Bibel. Wenn wegen des Unglaubens überheben sich die Menschen über Gott und über sein Wort. Und das Problem, lieber Freund, liegt nicht in unserem Verstand, dass wir nur begreifen müssen, dass Krieg schlecht ist und dann werden wir keine Kriege üben. Nein, das Problem liegt tiefer. Das Problem liegt in den Herzen der Menschen. Da liegt die Ursache. Wir hatten 2000 Jahre Zeit, wo wir dieses Phänomen sehen haben können. 2000 Jahre gibt es das Evangelium quasi, wo gepredigt wird in den Gemeinden. Und 2000 Jahre haben wir versucht, durch Politik die Welt zu verbessern. Und es ist nicht gelungen. Egal welche Regierung, egal welches System du aufrichtest. Es ist nicht gelungen, weil es keine politische Natur ist, sondern eine geistliche Natur, was unser Problem hervorbringt. Es geht um die Rebellion, die in unserem Herzen ist, dass wir gegen Gott und gegen seine Ordnung rebellieren. Alle Menschen sind von Natur aus Narren, sind von Natur aus Toren und Dummköpfe. Das sagt die Schrift, das sagt nicht ich. Der Mensch ist von Natur aus arrogant und stellt sich gegen Gott, weil er denkt, er weiß es besser. Die Bibel definiert das als Sünde. Und die Bibel sagt, Sünde ist wie Zielverfehlung. Es gibt eine Zielscheibe und jetzt sollst du drauf zielen. Und jedes Mal, wenn du die Ziel total verfehlst, dann ist es die Verfehlung dieses Zieles. Die Bibel sagt aber auch, Sünde ist Übertretung des Gesetzes, Ungehorsam der Führung von Gott, die Gott uns gibt, dass wir einfach nicht wollen. Das ist Sünde. Und im Psalm 14, Vers 1 heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Da sagt die Bibel, die Menschen, die mit Gott nicht leben wollen, sind Toren, sind Narren. Das ist narrisch, so zu leben. Und Jesus sagt uns, wir schlagen mal auf, Lukas Kapitel 12, da gibt es das Gleichnis von einem reichen Toren. Und in Lukas 12, da kommt einer aus der Volksmenge zu ihm und sagt, Lehrer, sag mir, sag doch meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Vers 12. Und der Herr Jesus spricht zu ihm und sagt, Mensch, wer hat mich als Richter oder als Erbteiler übereingesetzt? Das ist gar nicht meine Aufgabe, für die Gerechtigkeit unter euch zu sorgen. Deswegen bin ich nicht hier. Und er gibt dann eine Warnung mit. Er spricht zu ihnen und sagt zu ihnen, hütet euch vor aller Habsucht. Und wir wissen, Habsucht ist Götzendienst. Und er sagt, hütet euch davor. Und dann bringt er ein Gleichnis. Und dann erzählt er, das war einmal ein reicher Mann. Der war schon reich. Er hatte ein Land und das hat er bestellt. Und dann wuchs in diesem Land unwahrscheinlich viel Getreide. Wahrscheinlich viel Ernte hat er gemacht. Und dann hat er sich in Vers 17 entschieden, etwas zu tun. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln sollen. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin alle meine Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Vers 20 heißt's aber, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Du Tor, für einen Menschen, der seine Prioritäten falsch gesetzt hat. Und wir fragen uns natürlich, wie zeigt sich denn diese Torheit? Und auch hier sehen wir, dass der Mann sich selbst angelogen hat, dass er sich selbst betrogen hat, dass er sich gesagt hat, naja, mein Leben und mein Lebensglück hängt ja an den Gütern, die ich habe hier auf Erden. Und ich habe viel davon. Darauf kann ich mich jetzt ausruhen. Das ist jetzt meine Lebensperspektive. Jetzt weiß ich, wie mein Leben weitergehen wird. Ich werde mich zurücklehnen und werde meine Hände zusammenschränken und es mir gut gehen lassen. Aber das ist eine Täuschung. Das ist ein Betrug. Und Gott hat zu ihm gesagt, wie falsch das ist. Denn er wusste ja nicht, wie lange er noch hier auf Erden zu leben hat. Er hat nur kurzzeitig darüber nachgedacht, aber hat nicht die Perspektive in der Ewigkeit gesehen. Mose hatte Israel aus Ägypten herausgeführt und er hat ihnen das Gesetz Gottes gegeben. Aber unsere Väter, heißt es in unserem Text, aber wollten nicht gehorsam sein. Mose hat sie aus der Knechtschaft herausgeführt. Und hat ihnen nur gute Dinge von Gott gegeben. Aber Israel hat ganz schnell ihr Herz in die andere Richtung wieder gerichtet. Die wollten nach Ägypten zurück. Und sie sagten zu Aaron, mach uns Götter. Wir wollen mit diesem Gott von Mose gar nichts mehr zu tun haben. Wir brauchen Götter, die unser Leben weiterhin führen und leiten, wo wir uns ausruhen können. Und diese Haltung kommt aus einer Selbstüberheblichkeit, aus einer Selbstsicherheit heraus. Paulus sagt im Römer 1, Vers 22, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Diese Narrheit kommt aus diesem Selbstsicherheit heraus, kommt aus dieser Selbsttäuschung. Und das ist das, wo sich der moderne Mensch heute ganz gut wiederfindet. Aus welchem Grund lehnst du heute Gottes Führung oder sein Wort für dein Leben ab? Und ich sprich auch zu Menschen, die vielleicht schon den Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Aber in deinem Alltag bist du manchmal versucht, die Wege Gottes zu verlassen, weil du denkst, es doch besser zu wissen. Und da gibt es verschiedene Bereiche in unserem Leben. Wie schaut es zum Beispiel mit deiner sexuellen Reinheit aus? Horchst du da auf Gottes Wort oder gehst du deinen eigenen Weg, weil du meinst, du weißt es besser? Wie schaut es aus mit der Wahl deines Ehepartners? Horchst du da auf das, was Gottes Wort dir sagt oder gehst du deine eigenen Wege? Wie schaut es aus, wenn du verheiratet bist und du hast Wünsche, dass du dich trennst und dass du vielleicht wieder heiraten willst? Hörst du da auf Gott? Oder auf deine eigene Wege? Oder wie gehst du mit den Leuten um, die die Autorität besitzen, unsere Regierung, die von dir fordern, dass du die Steuern abgeben sollst? Sagst du dir, die Steuern sind anders besser aufgehoben und gehst deine eigene Wege? Oder horchst du auf das, was die Schrift dir sagt? Das sind alles Fragen, liebe Geschwister, die mich auch betreffen, die uns beschäftigen. Darüber wir nachsinnen müssen, dass wir uns nicht selber betrügen. Das falsche Selbstbild, wenn wir ein falsches Selbstbild von uns haben, wenn wir ein falsches Selbstvertrauen in unserem Leben aufbauen, dann neigen wir dazu, dass wir auch uns selber überschätzen, was wir alles können. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Das falsche Selbstüberschätzung führt dazu, dass die Menschen veranlasst sich sehen, selber sich Götter zu machen. Wir können kreativ sein, wir sind schöpferisch, wir machen unsere Götter selber. Wir können das gut. In unserem Text heißt es, dass Israel auch so vorgegangen ist. Mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Und sie ergötzten sich an dem goldenen Kalb und freuten sich und jubelten über dieses Kalb. Und in Vers 41 heißt es dann, und sie erfreuten sich auch über die Götter, die sie aus den Werken ihrer eigenen Hände hervorgebracht haben. Weil wir schon was Gutes machen können. Wir können Götter hervorbringen. Und das macht sie selber zur Art Schöpfer und zur Art Götter, weil sie über diesen Göttern bestimmen können, wie sie handeln sollen. Der Mensch hat nie damit aufgehört, sich Götter zu machen. Das können wir in der Geschichte anhand von Ägypten sehen. Die Ägypter hatten viele Götter. Das können wir bei den Griechen sehen und wir sehen das bei den Römern. Und auch heute gibt es moderne Götter. Und wenn ich jetzt fragen würde, ja was, wie schauen denn die modernen Götter heute aus, die golden sind? Dann würdet ihr ja sagen, ja Buddha, mein Nachbar hat einen im Garten und dieses und jenes. Aber es gibt Götterbilder, die wir uns machen, die es uns manchmal nicht so klar ist. Die auch eine Kunst ist, die hervorkommt, aus Händenwerk. Das ist die moderne Theologie. Was? Theologie? Ja, Theologie, wissenschaftliche Suche nach dem, wie Gott ist. Da gibt's die moderne Bibelkritik, historisch-kritische Methode, die heute angewendet wird. Ja, ist ein historisches Dokument, sagen die. Die Bibel ist historisch, das wollen wir gar nicht leugnen. Aber wir müssen das jetzt neu interpretieren, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Und dann wird natürlich auch Gott neu interpretiert. Und wer entscheidet, wie Gott ist? Wer entscheidet und sagt uns, wie Gott sein soll? Es ist der Mensch, der entscheidet, wie Gott sein soll. Und die Menschen machen heute ein neues Gottbild. Sie wollen jetzt einen neuen Gott und sagen, dieser Gott, den wir hatten, der passt uns nicht mehr. Wir wollen einen Leitgott. Einen leichteren Gott. Und dieser Gott, der soll keinen Zorn mehr haben über die Menschen. Der Zorn, den streichen wir aus diesem Gottesbild. Und er soll auch nicht mehr so sein, dass wir vor diesem Gott Rechenschaft ablegen sollen. Das passt uns gar nicht. Wir wollen einen Gott, der kein gerechter Gott ist, weil er sonst uns wieder bestimmte Rechnungen aufzeigt, sondern wir wollen einen lieben Gott haben. Wir wollen einen neuen Vatergott haben und einen neuen Gottsohn haben und einen neuen Heiligen Geist, wenn wir noch an den glauben. Und weil wir ja die Frauenquote erfüllen müssen, sprechen wir heute von dem neuen Heiligen Geist hin. Die Quote muss erfüllt werden. All das tun wir, weil wir einen neuen Gott schaffen. All das wird aktuell gemacht. Sie behaupten, dass der Mensch ausgereift ist, erwachsen geworden ist und Gott und sein Wort neu definieren können. Na, wie es unsere Väter verstanden haben, das waren unsere Väter, die haben das nur nicht begriffen. Wir wissen mehr. Und wenn Gott sich in ihrer Vorstellung nicht mehr einfügt, dann ist es nicht mehr unser Problem, das ist das Problem von Gott. Er muss damit ein Problem haben, nicht mehr ich. Es ist der Mensch, der über die Offenbarung Gottes urteilt und bestimmt. Und es ist das neue, moderne Selbstvertrauen, das die Menschen haben, wenn sie die Bibel lesen. Und bevor ihr urteilt, ein jeder prüfe sich selbst. Bestimmt hattest du auch schon Gedanken in deinem Herzen, wo du sagst, wieso geht Gott mit mir solche Wege? Warum passiert mir das in meinem Leben? Warum handelt Gott nicht anders? Ich wüsste es besser. Und wenn wir so denken und handeln, was oft menschlich und nachvollziehbar ist, fangen wir aber auch an, uns Gott anders vorzustellen. Und Gott aus Gott ein Leitgott zu machen, wie er uns besser passt. Wir wollen einen Gott, der vor den Wegen, die wir gehen, vorherziehen soll, hat Israel gesagt. Ja, wir wollen schon an Gott glauben. Er soll auch die erste Geige in unserem Leben spielen. Aber wir sind die Dirigenten. Und wir sagen, wann Gott einsetzen soll und bestimmte Sachen tun soll und wann nicht. Wir bestimmen, wie Gott handeln soll. Männer und Frauen von heute akzeptieren das biblische Bild des Menschen nicht mehr. Das ist eine Beleidigung für ihren Verstand. Sie suchen ein neues Menschenbild. Sie suchen eine neue Rolle für Mann und Frau, eine neue Rolle für die Ehe und Familie. Und wir wissen alle vom Genderwahnsinn, wozu das hinführt. Gott hat Adam und Eva ganz klar nach Mann und Frau erschaffen. Aber kaum war das getan, kam der Feind Gottes in Form der Schlange und hat beide versucht und hat auch dann gesprochen, ja, hat Gott wirklich gesagt? Kann es wirklich sein, dass Gott gesprochen hat, es sei so? Hat er wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen? Und somit hat er Misstrauen gesendet, dass du Gott nicht mehr vertraust. Und Eva hat dann sich Gedanken darüber gemacht. Und Gott hat, und Satan hat sie so weit gebraucht, dass er zu ihr quasi gesagt hat, ja, du darfst doch selber bestimmen, wer du sein möchtest und wer du nicht sein willst. So ist das doch heute auch. Du sollst doch selber bestimmen, ob du eine Frau sein möchtest oder lieber ein Mann sein möchtest. Wir vertauschen die Norm, die Gott uns gegeben hat, und vertauschen sie gegen sein anderes Bild. Das führt dann zu der Tatsache, dass wir zuversichtlich sind und genau wissen wollen, wie der Hase läuft. Wir denken, wir wissen, wie wir die Welt wieder in den Griff bekommen können, wie wir unser Leben in den Griff bekommen, was wir für Wege gehen müssen, weil wir sind jetzt halt schlau und erwachsen genug. Israel lehnt Gottes Führung ab, und das haben sie öfteren getan. Sie forderten zum Beispiel einen König, wie die Nationen einen König hatten. Sie haben das bei den Nationen gesagt und haben gesagt, wir wollen auch einen König haben. Und sie wollten keine Theokratie, wo Gott derjenige ist, der ihr Leben führt und lenkt, sondern sie wollen das haben, wie es die Welt hat, einen König haben. Sie wollten was Besseres, als wie Gott ihnen sein konnte. Heute ist es noch genauso. Wir vertrauen doch lieber auf die Philosophie und auf die Politik und auf die Wissenschaft, als wie auf das Wort Gottes, oder? Wenn ein Wissenschaftler sagt, es ist so, nehmen wir das ernster und als mehr Wahrheit, als wie wenn das im Wort Gottes steht. Wir streben nach Perfektion, wir streben nach Vollkommenheit, wir streben nach Größe. Dass der Mensch was Großes erreichen soll, wir wollen auf dem Mars fliegen. Wir wollen riesige Gebäude bauen, das ist das, was uns immer ausmacht. Wir wollen, dass die Werke unserer Hände ewiglich bestehen sollen. Ein Denkmal uns richten. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ein Kind ist abhängig, allermeisten von seinen Eltern, von Vater und Mutter. Und der Mensch will unabhängig werden, immer unabhängiger von Gott werden. Und Stephanus klagt es an. Stephanus macht dann eine Analyse und sagt, euer unbegrenztes Vertrauen auf eure eigene Fähigkeiten und auf euren eigenen Verstand und Kraft ist eigentlich größtenwahnsinnig, was ihr da macht. Ist eigentlich der Grund, warum ihr euch selber täuscht und in die Irre führt. Du kannst eine Selbstprüfung machen heute Morgen. Du kannst Gott nicht vertrauen, wenn du dein Leben selber bestimmen willst. Prüfe das mal. Wenn du dein Leben selber bestimmen willst, dann kannst du unmöglich Gott vertrauen. Ein Kind vertraut seinem Vater, weil es weiß nicht, wie es ein- und ausgehen soll. Aber wenn du es meinst, du weißt es besser, dann wirst du unmöglich Gott als deinem Vater vertrauen können. Ich lese mit euch aus dem Römerbrief. Römer 1. Die Verse 19 bis 23. Schreibt Paulus, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihrer Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie Gott dahingegeben. Der Mensch verwirft Gott als seinen Schöpfer. Der Mensch verwirft sogar die Welt als seine Schöpfung. Und verbeugt sich stattdessen viel lieber vor seinen eigenen Göttern, die er mit seinen eigenen Händen gemacht hat. Und an was glauben Sie denn? An was richten Sie denn auf? Hier haben wir gelesen, Sie glauben an vergängliche Menschen. Sie glauben an Vögeln. Sie glauben an vierfüßige Tiere und Gewürmer. In unserem Land gibt es über 90% der Menschen, die von sich selber aus überzeugt sind, dass sie viel zu intelligent sind, viel zu intelligent, um noch an den Gott der Bibel zu glauben, um noch an den Gott zu glauben unserer Väter. Sie glauben, aber woran glauben sie? Woran glauben die Menschen in unserem Land? Sie glauben an den deutschen Adler. Sie glauben auch an den russischen Bären, vor dem sie sich fürchten. Und deswegen gehen sie eine Allianz ein mit dem englischen Löwen und mit anderen Tieren, um ihr Leben größer und stärker zu machen. Ist ein Glauben an sein eigenes Land und die Anbetung des Blutes, das in ihren Adern fließt. Das nennt man blinder Nationalismus, was wieder aufblüht. Die Anbetung des eigenen Ichs. Und es ist Selbstbetrug. Der Selbstbetrug sitzt sehr tief im Herzen des gottlosen Menschen und flüstert ihm immer zu, was er tun soll. Du musst dich selber verwirklichen. Du musst doch wissen, was du möchtest in deinem Leben. Du darfst dir entscheiden, was du sein möchtest im Leben. Aber er flüstert dir nicht zu, sich Gott ehrfurchtsvoll unterzuordnen. Das kommt im Selbstbetrug überhaupt gar nicht vor. Und deswegen ist das eine geistliche Blindheit und Hochmut. wenn Menschen eben sich selbst täuschen. Kommt zum dritten Punkt. Ja, was sind dann die Folgen dieser Torheit? Und diese Folgen sind existenziell. In Vers 42 haben wir gelesen, Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin. Vers 43 spricht davon, dass er sie umpflanzt, ausreißt und woanders einpflanzen wird. Gott lässt sie ihren eigenen Weg gehen, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Und Stephanus analysiert das ganz genau. Und er sagt auch diesen Männern, in der Geschichte Israels wird es ganz, ganz deutlich zu erkennen sein, wenn ihr nur die Augen aufmacht, wenn ihr nur darüber nachdenken wollt. Israel macht sich auch nicht nur einen neuen Götzen, dass sie dieses Kalb angebetet haben. Nein, sie haben viele, viele, viele Götter gehabt, vor dem sie sich hingegeben haben. Es war ausgelöst dadurch, dass sie diesen einen wahren Gott in ihrem Leben abgelehnt haben. Dann haben sie alle Sterne und den Mond und die Sonne verehrt und haben ihnen gehuldigt. Der moderne Mensch zeigt sich viel zu intelligent, um an den Gott unserer Väter zu glauben. Aber an was glauben die modernen Menschen? Sie glauben an Astrologie und sie glauben an Spiritismus. Und wir fragen uns, woher kommt das? Woher glauben die Menschen solche abwegige Sachen? Aber ein Mensch, der sich von Gott lossagt, versteht sein eigenes Leben nicht mehr. Und wir haben auch vorher schon gehört, dieses bei diesem Lied, es geht ohne Gott. Ja, es geht. Aber wo führt es hin? Es führt in die Dunkelheit. Doch mit ihm gehen wir ins Licht. Ein Leben mit Gott. Das ist ein Leben, wo du Erlösung und Freiheit aus der Sklaverei erfahren darfst, obwohl du noch in dieser Welt bist. Und Frieden und Segen erfahren darfst, obwohl diese Welt so böse ist, wie sie ist. Weil du erfüllt bist von dem Licht Gottes. Aber ohne Gott macht sich die Dunkelheit breit. Du fängst an, das Leben zu fürchten. Du fängst an, Todesängste durchzustehen. Und du suchst nach Orientierung, weil du leer bist, suchst du Hilfe. Und du fragst dich, was wird morgen mit mir geschehen? Und woher kommt mir Hilfe? Und dann fängst du an, alles Mögliche, was um dich herum ist, in dich hineinzupacken, damit deine Leere in deinem Leben aufgefüllt wird. Weil Gott nicht mehr drin ist, weil da nur noch Leere, Dunkelheit ist. Die Götterbilder, die sie sich schufen, die wir uns schufen, die wärst du dann nicht mehr los. Und die musst du tragen, obwohl du ja gehofft hast, dass sie dich tragen. Aber wenn es dir wirklich schlecht geht, wenn du wirklich mal Hilfe von außerhalb brauchst, dann wirst du feststellen, dass du ganz alleine bist, dass da niemand da ist, der dich tröstet, der dir unter die Arme greift, der dich da herauszieht aus diesem Schlamassel. Und das ist die Tragik, warum die Menschen dann so desillusioniert sind heutzutage. Der moderne Mensch, der rühmt sich der vermeintlichen Tatsache, dass er nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, sondern er behauptet, dass er aus einer Ursuppe allen Lebens hervorgekommen ist und dass er eine Weiterentwicklung ist von einem besseren, intelligenteren Tier. Und das ist ein Fortschritt für den modernen Menschen. Sie denken, dass es fortschrittlicher wäre, einen Schöpfer Gott zu verleugnen, um sich selbstgemachte Bilder, die sie hervorgebracht haben, sich da hinzugeben und sich darüber zu ergötzen und verfallen in einen Lebensrausch. In so einen Lebensrausch ist auch ein junger Mann gekommen, von dem wir zum Schluss noch lesen wollen. Wir schlagen mal auf Lukas Kapitel 15. Lukas Evangelium Kapitel 15. Ein junger Mann, der auch gesagt hat, ich will mehr vom Leben. Ich will alles vom Leben. Ich will das Leben aus eigener Hand bewältigen. Und das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich lese mit euch die Vers 17 bis 18, weil das dieser Zustand ist, wo dieser verlorene Sohn in sich gegangen ist und etwas erkannt hat. Und es ist ganz, ganz selten, dass ein Mensch dazu hinkommt. Und wir lesen von Vers 17 weg, als er eben bei den Schweinen war und als er im Elend gegangen ist, dann heißt es in Vers 17, als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss am Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Was für ein Hoffnungsblick, was für ein Lichtstrahl, wenn man das erkennen darf. Nachdem er seine Wurzeln verlassen hatte und den Vater hinter sich gelassen hat und seinen neuen Lebensbildern, seine neuen Lebensträume entgegengestürmt ist, hat er doch am Ende feststellen müssen, dass er in einem fremden Land ist. In einem fremden Land als Fremder lebt, wo er nicht geachtet wird von den anderen Menschen, sondern links liegen gelassen wird. Dass er Hunger leidet, dass seine Lebensträume geplatzt sind, dass er keine Lebensfülle in sich hat. Und dann geschieht ein Wunder und er geht in sich. Er erwacht aus seinem Lebensrausch. Es gibt diesen Moment, wenn du stark getrunken hast, fühlst du dich mächtig und stark. Aber danach, wenn der Rausch nachlässt, erwachst du und sagst dir, was für ein Depp bin ich gewesen. Was habe ich nur gemacht? Wohl dem, der die Kurve kriegt. Und der junge Mann hat die Kurve gekriegt. Er hat gemerkt, er hat sich selber betrogen. Das Ganze, was er sich vorgestellt hat, war eine Seifenblase, die geplatzt ist. Was mache ich hier in diesem Zustand? Ich bin total narrisch durch diese Welt gelaufen. Wie viele bezahlte Knechte sind jetzt im Haus meines Vaters und leiden keinen Mangel, weil er gut mit ihnen umgeht? Ich bin solch ein Depp gewesen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Bist du aus deinen Lebensträumen, die du gehabt hast, aus deinem Lebensrausch, den du genossen hast, wach geworden? Hast du nochmal die Kurve gekriegt und bist in dich gegangen? Oder träumst du diese Ziele immer noch? Dann schau, dass du in einen Wachzustand kommst. Viele Menschen wollen dem Zugriff Gottes in ihrem Leben dadurch entkommen, indem sie ihr Leben beschleunigen. Ihr kennt das. Nicht nachdenken, immer weiter und weiter und weiter. Das ist wie wenn du dich in ein Auto sitzt und Gas gibst und immer schneller fährst und immer schneller fährst, damit du nicht über das nachdenken musst, was vorher gewesen ist. Und alles rast an dir vorbei und du sagst dir, das ist gut so. Nichts ist mehr so, wie es war. Es verändert sich alles um mich herum. Es kann nur besser werden im Leben. Bis du an den Punkt kommst, dass dein Auto nicht mehr fährt, dass es stehen bleibt, dass du zum Ende kommst. Und du stellst dann auf einmal fest, Mensch, alles hat sich zwar verändert, aber ich selber bin noch der gleiche, der ich vorher war. Ich selber habe mich überhaupt nicht verändert. Und was hat sich noch nicht verändert? Gott, vor dem ich fliehen wollte, der hat sich auch nicht verändert. Er ist immer noch da. Und es ist solch eine Torheit zu meinen, durch das, dass ich von mir selber fliehen kann oder dass ich vor Gott fliehen kann und dass ich ja nicht darüber nachdenken muss, gebe ich Gas, suche ich jede Freude, jede Ablenkung in meinem Leben, um nur nicht über das Wesentliche nachzudenken, wer Gott in meinem Leben ist. Und das ist Selbstbetrug. Selbstbetrug bedeutet manchmal unterwegs zu sein und sich was vorzumachen, dass ich an ein Ziel komme, das ich nie erreiche. Es ist wie in einer Blase gefangen zu sein, wo ich keine Einflüsse mehr von außen auf mich heranlasse. Und dadurch betrügen wir uns selber. Es ist nicht mal, dass andere dich betrügen. Du betrügst dich selber, weil das für dich einfacher ist. Das für dich selber besser ist, diesen Weg zu gehen. Die Flucht vor sich selbst und die Flucht vor Gott ist ein Irrsinn. Und ich bitte dich, dass du, bevor es zu spät ist, wach wirst. Und dass du erkennst, dass deine Lebensziele und dein Plan für dein Leben nicht die besseren sind, als wie was Gott für dich vorgesehen hat. Und mach's wie der junge Mann, der in sich gegangen ist und gesagt hat, ich will mich aufmachen zu meinem Vater und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Amen.